Sie das sagt. Also ich sage das mit dem 19.
Stichwort 21. Ein herzliches Willkommen an diesem Nachmittag in der Kongresshalle hier in Böblingen. Allen, die heute Morgen schon dabei waren, aber auch ein herzliches Willkommen allen, die neu dazugekommen sind. Auch an diesem Nachmittag geht es um den Frieden Jesu. Heute Morgen lag der Schwerpunkt mehr darauf, dass Gott uns, dass Jesus uns seinen inneren Frieden schenken möchte. Und heute Nachmittag geht es mehr darum, welche Auswirkungen das dann für uns oder für unser Umfeld hat. Sie können sich freuen auf unterschiedliche packende Erlebnisse und Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Personen. Danach werde ich einen kleinen Einblick geben in das, was uns als Schwesternschaft im vergangenen Jahr beschäftigt hat. Und am Schluss möchte ich mit Ihnen noch ein paar Gedanken teilen zu dem Bild, das auf unserem Flyer abgebildet war. Ich möchte auch diesen Nachmittag gerne mit Gebet beginnen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du gegenwärtig bist, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns mit deinem Frieden erfüllen möchtest. Und danke, dass du um alles weißt, was wir heute Nachmittag hören und sehen. Und wir bitten dich darum, dass du selber darin groß wirst und dass du uns ansprichst und das mitgibst, was dir für jeden Einzelnen wichtig ist. Amen. Und viele von Ihnen werden dieses Lied kennen, das wir gerade schon instrumental gehört haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Kennen Sie auch die Entstehungsgeschichte von diesem Lied? Mir war die gar nicht so bewusst. Wir wollen Sie jetzt mit hineinnehmen in diese bewegende Geschichte. Hören Sie einfach zu.
Am 8. Oktober 1871 breitete sich die abendliche Stille über Chicago aus. Doch plötzlich rufen immer mehr Menschen: Feuer! Feuer! In den engen Gassen der Metropole mit ihren 320.000 Einwohnern springen die Flammen von Holzhaus zu Holzhaus. In Windeseile entsteht ein riesiges Flammenmeer. Auf 9 Quadratkilometern war alles verbrannt. In Schutt und Asche lagen auch die meisten Immobilien von Horatio Spafford, einem wohlhabenden Rechtsanwalt. Er und seine Frau Anne waren tiefgläubige Christen. Sie vertrauten ihrem Herrn und beklagten nicht den Verlust ihrer Güter. 2 Jahre später vernichtete eine große Rezession den Wert ihrer Aktien. Das Ehepaar fragte nun Gott noch eindringlicher nach seinem Willen für ihr Leben. Bald war ihnen gewiss, dass sie ihren Freund Dwight L. Moody in England unterstützen sollten, der dort evangelisierte. Horatio Spafford musste wegen geschäftlicher Probleme seine Frau mit den 4 Töchtern mit dem Schiff vorausfahren lassen. Am 15. September 1873 legte das Schiff in New York ab. An Bord befanden sich 313 Personen. Eine Woche später werden alle Passagiere durch einen gewaltigen Stoß aus dem Schlaf gerissen. Der Dampfer war mit einem anderen Schiff zusammengestoßen und sank innerhalb weniger Minuten. Im fernen Chicago erfuhr auch Horatio Spafford von dem entsetzlichen Unglück. Endlich hält er das ersehnte Telegramm in den Händen. Spafford liest mit klopfendem Herzen die 2 Worte, die darauf stehen: Saved, alone. Als einzige gerettet. Anne Spafford gehörte zu den 87 Überlebenden der Katastrophe. Alle 4 Töchter jedoch ertranken. Umgehend buchte er die Überfahrt nach England, um seine Frau zu treffen und zu trösten. Von dieser Überfahrt notierte Horatio Spafford später: Am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff im mittleren Ozean untergingen. Aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten. Und nicht mehr lange, dann werden auch wir dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Horatio Spafford schrieb auf diese Überfahrt ein Lied, das bis heute gesungen wird. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allzeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn.
Was für ein Zeugnis im Lied. Gott selbst hat es dem Liederdichter Spafford geschenkt, dass er, anstatt im Hadern zu verharren, sich im Vertrauen und im Danken übte. Und das inmitten des unfasslichen Verlustschmerzes. Er wusste seine 4 Töchter geborgen in den Armen Gottes. Und daran hat er sich unbeirrt festgehalten. Gott hat mit diesem Mann im 19. Jahrhundert Geschichte geschrieben. Und er tut es auch im 21. Jahrhundert. Wir begrüßen ganz herzlich Pfarrer Fleig. Wir freuen uns sehr, dass Sie, Herr Pfarrer Fleig, heute Nachmittag bei uns sind. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 54 Jahre alt und seit rund 18 Jahren Gemeindepfarrer in Gärtringen. Sie waren auch schon ein paar Jahre in Eidlingen und haben dort als Dozent am Theologischen Seminar Bibelschule Eidlingen unterrichtet. Sie sind verheiratet und haben 2 Kinder. Genau. 10 und 12 sind Sie irgendwo?
Da oben sitzen Sie.
Schön, dass ihr da seid. Auch Sie sind vor gut 3 Jahren in einen heftigen Sturm geraten. Dabei gab es keine Voranzeichen. Aber plötzlich gingen die Wellen in Ihrem Leben bedrohlich hoch. So bedrohlich, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass Sie leben und heute hier sein können.
Allerdings, ja. Es ist für mich wirklich ein Wunder, dass ich noch leben darf und dass ich jetzt auch hier stehen kann.
Und vielen Dank, dass Sie uns mit hineinnehmen und mitnehmen in das, was passiert ist, Herr Fleig.
Ja, sehr gerne. Im August 2019 waren meine Frau und ich mit unseren beiden Kindern im Sommerurlaub in Saffaus in Österreich. Wir hatten eine wunderschöne Woche. Wir sind viel gewandert und konnten die herrliche Bergwelt dort genießen. Aber in der zweiten Woche passierte es am späten Abend in der Ferienwohnung. Die Kinder haben schon geschlafen. Wir waren noch kaum im Bett und da ging es plötzlich los. Heftige Schmerzen im Brustbereich. Mein erster Gedanke war Herzinfarkt. Die Schmerzen wurden immer schlimmer und ganz ehrlich, ich bekam Angst und Panik. Ich hatte das Gefühl, das war's jetzt, du musst sterben.
Sie sagen selber, im Rückblick ist Ihnen eine Geschichte aus der Bibel zu Ihrer Geschichte geworden.
Ja, es ging mir damals wie Petrus. Er sieht die hohen Wellen. Er verliert den Boden unter den Füßen und beginnt zu sinken. Aber in seiner Angst und Panik schreit er zu Jesus. Und das habe ich in meiner Angst damals auch gemacht. Ich habe geschrien, Jesus, hilf mir, lass mich nicht sterben. Meine Frau hat sofort den Notruf gewählt. In dieser Nacht hat es aber geregnet und ein Hubschraubereinsatz war unmöglich. Es hat ziemlich gedauert, bis die Rettungskräfte eintrafen. Und dann ist es so, bei einem Herzinfarkt wird in der Regel sofort ein Medikament zur Blutverdünnung gespritzt. Aber die Notärztin hat erkannt, dass es kein Infarkt war und gab mir nichts zur Blutverdünnung. Und später stellte sich heraus, dass genau das richtig war. Eine Blutverdünnung wäre vermutlich tödlich gewesen. Der Rettungswagen brachte mich dann in eine kleinere Klinik nach Zams und nach einer Computertomographie war die Diagnose eindeutig. Ich hatte eine Aortendissektion.
Das müssen Sie uns kurz erklären, was das ist.
Ja, also ich bin kein Mediziner und ganz ehrlich, bis dahin wusste ich auch nicht, was das ist. Aber inzwischen weiß ich so ungefähr, die Gefäßwand unserer Aorta besteht aus drei Hauptschichten. Und bei einer Aortendissektion löst sich die Intima, die innere Schicht, ab und dann wühlt sich das Blut zwischen die Schichten und staut sich. Und das ist lebensgefährlich, weil dadurch die Blutversorgung der Organe nicht mehr ausreichend gewährleistet ist.
Das heißt praktisch, jetzt haben die Minuten gezählt.
Ja, es musste rasch eingegriffen werden, aber ein solcher Eingriff war in der kleinen Klinik in Zams nicht möglich. Ich wurde deshalb noch in der Nacht ins Tiroler Landesklinikum nach Innsbruck verlegt, weitertransportiert. Ich habe später mal recherchiert. Von Zafaus nach Zams waren es 28 Kilometer und von dort nach Innsbruck nochmal 74 Kilometer. Aber in Innsbruck haben zwei Spezialisten und ihr Team schon auf mich gewartet. Der Oberarzt, der in dieser Nacht im Dienst war, hat den Chefarzt aus dem Bett geholt. Und vor der Not-OP hielt mir ein Arzt noch das Telefon ans Ohr und sagte, sprechen Sie noch mal mit Ihrer Frau. Er wusste, was Sache ist. Über 10 Stunden haben die Ärzte dann um mein Leben gekämpft und es stellte sich heraus, dass die Aorta inzwischen rupturiert war, also gerissen. In Ihrem Fall erreichen die meisten die Klinik nicht lebend, hat mir hinterher ein Arzt gesagt. Es ist ein Wunder, dass ich nicht verblutet bin. Mein kompletter Aortenbogen wurde dann durch ein Implantat ersetzt, den konnte man nicht mehr retten. Man hat mich während der OP auf 25 Grad heruntergefahren und mein Gehirn, so wurde mir erklärt, wurde während der OP mit einer Perfusion versorgt. Als ich dann am übernächsten Tag aus der OP aufwachte, stand ein Arzt neben meinem Bett. Neben ihm meine Frau. Und er fragte mich, ob ich wüsste, wer das neben ihm sei. Er wollte prüfen, ob ich noch normal denken kann nach der OP. Und ich konnte nur zaghaft nicken. Aber die Freude war groß. Ich hatte den Notfall überlebt und die OP überstanden. Im Rückblick kann ich wirklich sagen, es ging mir wie Petrus im Sturm. Jesus hat mein Schreien offensichtlich gehört und er hat mich in den Wellen nicht untergehen lassen. Er hat meine Hand ergriffen und mich festgehalten. Das ist meine Geschichte.
Und dann ging es noch weiter.
Ja, leider war damit noch nicht alles wieder gut. Nach 2 Wochen hat man mich von Innsbruck nach Deutschland zurücktransportiert und ich kam in eine Klinik in Stuttgart. Ich dachte, ich wäre über dem Berg, aber bald hat sich dann gezeigt, dass irgendwas nicht stimmte. Ich wurde kurzatmig und meine Vitalwerte wurden schlechter und nach einer weiteren CT war klar, es hatte sich ein Perikarderguss gebildet. Da lagert sich das Blut so um das Herz herum und mein Herz konnte nicht mehr richtig arbeiten. Ich habe es kaum fassen können, als mir dann ein Arzt sagte, Sie müssen nochmal operiert werden, eine erneute Brustöffnung ist unumgänglich. Am nächsten Tag, also nochmal operiert, nach 2 weiteren Wochen kam ich dann in eine Reha. In dieser Zeit ging es dann sehr bergauf. Am Anfang konnte ich nur wenige Schritte gehen, hatte keine Kraft dazu, auch furchtbare Schmerzen im Beinbereich. Und am Ende der 4 Wochen konnte ich schon wieder mehrere Kilometer gehen. Einfach Hammer. Aber als ich dann wieder daheim war, kaum 2 Wochen wieder rum, da kämpfte ich plötzlich mit furchtbaren Schwindelattacken. Und ein MRT zeigte dann Blutgerinnsel im Gehirn. Ich hatte einen kleinen Schlaganfall. Die Ursache für diese Gerinnsel war wohl ein Thrombus, der sich nach der zweiten OP im Vorhof des Herzens gebildet hatte. Ja, ich kam dann auf die Neurologie nach Tübingen, Uniklinik, und war also von August bis Dezember von Klinik zu Klinik. Und erst Anfang 2020 ging es dann so langsam wieder aufwärts. Aber ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich wollte an Karfreitag 2020 wieder predigen, und das hat Gott geschenkt, das durfte ich. Ja. Ich war da allerdings ein bisschen enttäuscht, weil in der Kirche war es leer. Ich dachte eigentlich nach so einer Zeit, wenn ich da mal wieder predige, sind viele da, aber wir hatten Lockdown. Und es war das erste Mal, dass wir einen Gottesdienst mit Kameras aufgezeichnet haben. Und Gott hat auch das wieder gut gemacht, denn unsere Kirche hat nicht so viele Plätze, wie dieser Gottesdienst nachher aufgerufen wurde, nämlich über 2000 Mal.
Unwahrscheinlich.
Also, genau.
Unwahrscheinlich und unfassbar. Darf ich fragen, ob da dann vielleicht auch mal die Frage kam, warum, Gott, lässt du das zu bei mir und in unserer Familie?
Ja, also ganz klar, ich habe es natürlich nicht begreifen können, warum mir das alles passierte, aber meine Frage war eigentlich nicht so sehr, warum hat Gott es zugelassen oder warum musste gerade mir das passieren? Meine Frage war eher, warum durfte ich das überleben?
Haben Sie darauf eine Antwort bekommen?
Ja, und die habe ich sogar schriftlich bekommen in der Reha. Da hat mich ein lieber Bruder aus der Gemeinde besucht und er hat mir einen Vers aus Psalm 118 weitergegeben. Dort heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und das war für mich die Antwort. Meine Aufgabe ist es, auch weiterhin die Werke des Herrn zu verkündigen, das, was er an mir getan hat, aber auch das, was er für uns alle getan hat. Und deshalb durfte ich überleben und deshalb stehe ich jetzt auch hier. Meinem Herrn verdanke ich es, dass ich noch leben darf und ich kann jedes Jahr zweimal Geburtstag feiern.
Und was für ein besonders zweiter Geburtstag. Darf ich noch fragen, ob Sie und mit Ihrer Familie noch zusammen in den Bergen waren seither?
Ja, tatsächlich. Wir sind dann nochmal in die Berge gefahren, allerdings an einen anderen Urlaubsort. Aber die Berge, die haben für mich inzwischen ganz besondere Bedeutung bekommen. Als ich in Innsbruck von der Intensiv auf eine Beobachtungsstation verlegt wurde, da konnte ich von meinem Bett aus die Nordkette der Berge von Innsbruck beobachten. Und damals wurde mir Psalm 121 wichtig, wo es heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und dann die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser Psalm hat mich durch meine ganze Krankheitszeit begleitet. Er ist mir immer wieder begegnet. Es war wie wenn Gott mir durch diesen Psalm immer wieder sagen würde, Martin, vergiss es nicht, ich bin deine Hilfe und ich bewahre dich.
Würden Sie sagen, dass sich Ihr Leben als Christ, Ihr Glaubensleben verändert hat durch all das, was Sie erlebt haben, Herr Fleig?
Ja, aber vielleicht darf ich noch eins einschieben. Manche reden ja gern von Zufall, aber das, was ich erlebt habe, das war eine ganze Kette von angeblichen Zufällen. Es hat schon mit der Wahl des Urlaubsortes begonnen. Nicht überall gibt es diese medizinische Versorgung. Und dass die Notärztin die Lage erkannt hat und keine Blutverdünnung gespritzt hat und dass in Innsbruck Spezialisten bereitstanden, die solch eine OP beherrschen und nicht zuletzt, dass ein passendes Implantat da war, das man bei mir einbauen konnte, das ist alles für mich kein Zufall. Ich finde, da hat Gott eindeutig seine Hand drüber gehalten, so wie es in Psalm 121 von ihm auch heißt, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ich bin sehr dankbar, dass die ganze Situation auch von meiner Familie, von Freunden, von Menschen aus der Gemeinde und nicht zuletzt von den Eidlinger Schwestern umbetet war. Und das war spürbar. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Das war, ob das meinen Glauben verändert hat, richtig
ja.
So? Ja. Also man sagt ja, Krisen sind Chancen. Und da ist wirklich was dran. Ich kann sagen, die Grenzerfahrung, die ich gemacht habe, die hat meinem Glauben noch mehr Tiefe gegeben. Mir ist auch noch mehr bewusst geworden, wie sehr ich absolut auf Gott angewiesen bin. Hans-Peter Reuer, leider lebt er ja nicht mehr, er hat mal treffend gesagt, nichts hält mich näher bei Gott als das Gefühl der eigenen Schwachheit. Und das kann ich nur bestätigen, das habe ich existenziell so erlebt. In Tübingen auf der Neurologie, da hat mich ein guter Freund und ehemaliger Studienkollege besucht. Er hat mich auf Verse aus dem 1. Korintherbrief hingewiesen und dort berichtet Paulus von einer ganz schweren Krise, durch die er und sein Team gegangen sind. Er schreibt dort, wir dachten, wir müssten sterben. Das können Sie mal nachlesen. Aber er sagt dann auch, wozu das alles gut war. Er schreibt nämlich, das geschah, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst, sondern allein auf Gott setzten. Und das hat mich sehr bewegt, mich ganz auf Gottes Hilfe verlassen. Das musste ich in meiner Krankheitszeit ganz neu durchbuchstabieren. Aber ich habe dabei auch die Realität Gottes ganz neu erlebt und die tragende Kraft des Glaubens. Und es prägt seitdem auch meine Verkündigung und auch meinen Dienst als Seelsorger. Gerade in den Stürmen und Krisen, und viele auch in der Gemeinde erleben ja solche Stürme und Krisen, zeigt es sich, er ist unser Halt und er schenkt uns Hoffnung und Frieden mitten in den Stürmen des Lebens.